Aus kurzem Überblick habe ich mir vorgenommen, zu erklären in zwei Folien, was funktionelle Kernspintomographie ist und wie ein Kernspin, ein FMRT-Untersuchung abläuft, damit man versteht, was die technischen Herausforderungen sind und was in den letzten Jahren so geworden ist, was die Vorteile von hohen Feldern, sprich 3 Tesla, und extrem hohen Feldern, sprich 7 Tesla, eigentlich bringt zu einer FMRT-Untersuchung und dann, wie man das Ganze so beschleunigen kann, dass man schneller messen kann und genauer Ergebnisse erzielen kann. So, der Effekt, den wir in FMRT darstellen wollen, ist nicht ein direkter Effekt von aktivierten Neuronen, sondern ein indirekter Effekt, das über die Blutgefäße geht. Also wenn man sich hier Neuronen in Ruhezustand zuschaut und dann ein Kapillargefäß, dann gibt es ein gewissen Verhältnis, ein sehr stabilen Verhältnis zwischen deoxygenierten und oxygenierten Hämoglobin. Und das bestimmt hat das Signal, das wir in MR, in Magnetresonanz, sehen, weil deoxygeniertes Hämoglobin paramagnetisch ist. Das heißt, je mehr deoxygeniertes Hämoglobin es gibt in die Gefäße, desto weniger Signal wir im Bild sehen. Wenn wir die gleichen Gefäße jetzt in einen Zustand von aktivierten Neuronen sehen, dann ändert sich dieses Verhältnis zwischen deoxygeniertes Hämoglobin und oxygeniertes Hämoglobin durch eine Anzahl von Effekten. Das erste ist, dass es eine Erhöhung gibt in den Sauerstoffverbrauch, weil die Neuronen das einfach mehr brauchen. Und es gibt aus einem Grund, das wir nicht sehr gut verstehen, eine überkompensatorische Erhöhung in der Blutfluss. Und dann durch diesen Blutfluss gehen auch die Kapillaren auf, das erhöht auch die Volumen. Und der nette Effekt aus den drei funktionalen Wirkungen ist, dass es zu einer Reduktion, zu einer Erniedrigung in die deoxygenierten Hämoglobinanteil. Und das führt alles dazu, dass anhand von neuronalen Aktivierung wir eine Erhöhung in Magnetresonanzsignal sehen. Ganz wichtig ist, dass hier bereits der Professor Auf hat von EEG gesprochen. Wir schauen uns jetzt einen sehr langsamen Effekt an. Also wenn hier der Stimulus wäre, dann schauen wir uns einen Effekt an, das über 10, 15, 20 Sekunden dauert. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für Magnetresonanztomographie, weil wir müssen halt diesen Effekt dann zeitlich abtasten, um das messen zu können. Das heißt, wo man vielleicht aus ärztlicher Sicht vertraut ist mit MR als eine sehr langsame Methode, wo eine neuronalen Untersuchung, anatomischen, vielleicht 5, 10, 20 Minuten dauert, müssen wir hier alle paar Sekunden das ganze Gehirn messen. So, wie läuft ein FMRT-Experiment ab? Klassischerweise hat man zwei Bedingungen. Hier Bedingung 1, in diesem Fall Ruhezustand, das heißt, der Patient liegt im Magnet und macht nichts. Und eine zweite Bedingung, in dem ein Stimulus da präsentiert wird oder dargestellt wird, in diesem Fall vielleicht einen visuellen Reiz, sowie ein flackendes Checkerboard. Und hier nimmt man dann funktionelle Bilder alle 2 Sekunden auf in die 2 Bedingungen und die wiederholen sich über 5 bis 10 Minuten. Man schaut sich dann jeden Voxel in diesem Bild an über den Zeitverlauf vom Experiment. Wenn man sich einen Voxel anschaut hier im visuellen Bereich, dann sieht man, dass es einen Zeitverlauf hat, das genau diesen Änderungen in den Bedingungen darstellt. Hingegen, wenn man sich einen Voxel hier im einen frontalen Bereich anschaut, dann sieht man nur Rauschen. Man kann diese Änderungen statistisch testen und dann die Ergebnisse dieses statistischen Tests auf die Anatomie überlagern und da sieht man halt, wo Neuronen aktiviert waren. Und das sind die Bilder, die Sie bereits von Professor Beilsteiner gesehen haben. Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil sehr viel hinter die Kulissen hier passiert. Ich habe hier von Aufnahmen alle 2 Sekunden geredet. Warum macht man sie nicht typischerweise, solche Aufnahmen, wenn es geht, in 2 Sekunden? Man sieht hier anhand dieser 2 Bildbeispiele. Das war Zustand 2006, wo eine anatomische Aufnahme in der Regel so 5 bis 10 Minuten gedauert hat. Und mit einer anderen Messmethode, das nennt sich Echoplanarbildgebung, hat man doch das ganze Gehirn mit relativ niedriger Auflösung, hier 3 mm Kubikvoxel, in 2,5 Sekunden oder so messen können. Diese Sequenz ist nicht nur schlechterer Auflösung, sondern es leidet unter Signalverlust hier im Bereich, wo es Knochen und Luft gibt, vor allem im frontalen und ventralen Bereich des Gehirns. Was geht jetzt bei 7 Tesla? Also durch die erhöhten Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das man hat, kann man sehr viel höher aufgelöst messen. Das heißt, die Signalverluste, die man hier sogar bei 1,5 Tesla gesehen hat, sind jetzt hier nicht so stark vorhanden. Und man kann auch die Messung beschleunigen. Ich komme gleich zu einer Beschleunigungsmethode. Und so kann man mit einer vor 5 Jahren typischer, für die anatomische Bildgebung typischer Auflösung, sprich fast 1 mm Kubik, innerhalb ein paar Sekunden messen. Und die sind jetzt die Basis von unseren fMRT-Untersuchungen, solche Bilder. So, wie gesagt, der Hauptvorteil von 7 Tesla und von 3 Tesla gegenüber niedriger Feldstärke ist die erhöhten Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Aber das ist nicht gleich in Venen und Gewebe selber. Wie man sich vorstellen kann, gibt es Neuronen, die umgeben sind von Kapillaren, und es leitet dann größere Venen diesen Änderungen in den Blutfluss. Und man interessiert sich eigentlich nicht für die Signaländerungen in die größeren Venen, sondern in der Kapillarbett. Und das nennt sich also hier als Tissue dargestellt. Also man sieht, dass hier sind die Messpunkte von 1 bis 4 Tesla. Und man sieht, dass es sowohl einen Signalansteig in der Gewebe gibt, Entschuldigung, in der Gewebe, als auch in die größeren Venen. Aber das ist ein weniger als linearer Signaleinstieg in die großen Venen und ein größer als linearer Anstieg im Gewebe. Das heißt, dass 7 Tesla nicht nur sensitiver ist, sondern auch sensibler auf die lokalen Änderungen. Das heißt, spezifischer auf den Ursprung, die Änderungen im Neuronen. Leider sind Messungen mit diesen Echoplanarbildgebungssequenz bei extrem hoher Feldstärke auch sehr viel sensibler auf physiologische Artefakten und Bewegungsartefakten, und zu die komme ich gleich. Zuerst möchte ich aber auch ein Ergebnis, das der Professor Beisteiner schon gezeigt hat aus seiner Arbeit im 2011, wo er gezeigt hat, dass es auch klinisch was bringt, das heißt auch für eine Patientengruppe, in diesem Fall mit einer motorischen Handbewegung, zu einer Signalerhöhung gekommen ist und zu einer erhöhten Sensitivität. In der gleichen Arbeit hat er auch gezeigt, dass erhöhte Artefakte vorhanden sind und Artefakten, die eigentlich durch oft gleich viel Bewegung kommen. Und das heißt, solche Transformation zwischen 3 und 7 Tesla geht relativ einfach für motorische Bewegung der Hand. Aber für Aufgaben sowie Sprache, wo Patienten wirklich im Magnetresonanz sprechen müssen, kommt es zu größeren Artefakten. Und ich mag jetzt einen kleinen Film zeigen, wo man dann sieht, wie diese Artefakten ausschauen. So, die flachen Teile hier sind, wo der Patient nichts macht, und hier, wo der Patient sein Kinn bewegt. Also was man bei Sprechen macht. Und wie man vom Film sieht, gibt es so flackernde Artefakte im Hintergrund, teilweise sehr gut mit dieser Aufgabe korreliert, und die sind eigentlich ein riesen Störsignal. Und wenn man solche Daten naiv auswertet, dann kommt man zu so einem Ergebnis. Und hier sieht man, dass es sehr wohl Aktivierung gibt im primären Motorarealen für die Kinn, aber auch sehr viele Bereiche, auch teilweise mit sehr signifikanten Ergebnissen, die zwar durch Signaländerungen, die mit der Stimulus korreliert sind, zusammen verbunden sind, aber mit neuronalen Aktivitäten nichts zu tun haben. Man kann sie aber mit unterschiedlichen Auswertmethoden anschauen und versuchen, diesen Störsignal von Warnaktivierung zu trennen. Und das haben wir mittels einer Auswertungsverfahren namens Independent Component Analysis gemacht. Und hier sieht man einen Komponent, das eine extrem saubere Trennung von neuronalen Aktivierung von diesen Artefakten erlaubt. Jetzt sieht man die nicht nur primären Motorkortex, sondern auch Aktivierung in sehr kleinen Basalganglien. Die Artefakten, die ich gezeigt habe, ist natürlich, auch wenn es möglich ist, das durch eine verbesserte Auswertung zu trennen, ist es noch besser, wenn die Artefakten gar nicht in ursprünglichen Daten vorhanden sind. Und jetzt habe ich die Daten genommen, wo Sie im Hintergrund diesen Artefakten gesehen haben, und die andere rekonstruiert. Das ist jetzt der Stand der Rekonstruktion. Also genau die gleichen Daten mit einer Korrekturmethode, durch die man kaum sieht, dass es eine Bewegung gibt. Also hier sieht man so minimale Bewegung in die Augen, obwohl der Kinn sich ständig bewegt. Und natürlich mit solchen Daten kann man halt so Sprachparadigmen besser durchführen und hat viel bessere Chance, dass man zu einer verlässlichen Mapping von Sprachallelen kommt in Patienten. Als letzte kleine Subthema möchte ich was über beschleunigte Bildgebung zeigen, und zwar über, wie man mehrere Schichten gleichzeitig messen kann. Und das ist ein Verfahren, das es in neuesten Formen nur seit ein paar Jahren gibt. Und es hat sich noch nicht durchgesetzt, aber das kommt sicher in den nächsten Jahren. Was man macht bei der 2D-Ekloplanar-Bildgebung, ist jede Schicht, sprich jede dünne Volumenelement hier quasi axial anregen und dann auslesen. Und es ist halt sehr kritisch in die klassische Bildgebung, dass man halt nur eine dünne Schicht anregt und ausliest. Die Idee hier ist, in diesem Fall vier Schichten gleichzeitig anzuregen und auszulesen. Was man dann kriegt, ist dann so ein überlagertes Bild von die vier Schichten. Durch die mehreren Messungen, die wir haben, weil wir meistens mit Multikanalspulen messen, das heißt, wir haben bis zu 32 parallelen Messungen vom gleichen Signal, kann man die vier Schichten auseinanderkriegen. Okay? Aber man sieht, dass sie extrem verrauscht sind in diesem Fall. Mit einem neuen Verfahren ist es möglich, die Schichten so anzuregen, dass sie nicht überlagern im Gesamtbild, sondern durch einen gewissen Teil der Field of View verschoben sind. Dann kann man die Schichten sehr wohl auseinander sehr gut trennen. Und das erlaubt in diesem Fall eine riesige Beschleunigung, in dem Fall vom Faktor 4, aber das kann weniger ein höherer Faktor sein. Und ich zeige gleich aktuelle Messungen vom Siemens-Tesla in Wien von vorletzter Woche. Und hier ist eine Aufnahme von alle Schichten, also die gesamte Block, die wir aufgenommen haben, mit fast einmal 2 mm Auflösung in 4 Sekunden, was eigentlich ein bisschen zu viel ist für FMRT. Wenn man aber diese Multiband-Beschleunigung verwendet, hier mit Faktor 2, dann sieht man kaum einen Unterschied in Bildqualität, aber jetzt können wir das in 2 Sekunden messen. Und man kann das dann übertreiben und dann hier bei Multiband-Faktor 4, so 4 Schichten gleichzeitig, dann kann man das in 1 Sekunde messen, und früher oder später wird auch die Bildqualität hier sehr schlecht. Aber man sieht, dass bei einer Multiband-Faktor 2 oder so haben wir schon eine sehr gute Bildqualität, mit dem wir arbeiten können und fast 1 mm isotrop messen können. Als Konklusion möchte ich dann betonen, dass die laufende Verbesserung in die Mess-, Rekonstruktions- und Auswertemethoden erlauben uns, die theoretischen Vorteile von 7 Tesla zu realisieren, und die führen zu einer reduzierten Messzeit und einer Erhöhung in die Verlässlichkeit von Ergebnissen für Patienten. So, ich möchte mich an Professor Beistein und seiner Arbeitsgruppe bedanken und auch bei der Peter Cardoso, die sehr viel beigetragen hat zu den Ergebnissen, die ich hier präsentiert habe. Dankeschön.